Der kommt auch manchmal noch etwas über den Glauben im Radio. Oder Pfingsten irgendwo. Ich habe heute euch keine klassische Pfingstpredigt mitgebracht. Aus verschiedenen Gründen, weil ich gar keine habe. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, dass wir dem Heiligen Geist immer, das ganze Jahr und immer angewiesen sind. Und ihr werdet beim heutigen Bibeltext merken, ohne Heiligen Geist geht es gar nicht. Und noch etwas ist mir durch den Kopf gegangen. Wenn wir heute in einen Bibeltext hineinschauen, ist es ganz klar, der ist vom Heiligen Geist inspiriert, oder? Also, wenn wir etwas lehren über Jesus und über Gott, dann können wir es nur aus der Bibel lernen. Und ohne Heiligen Geist würden wir es nicht einmal verstehen. Und ihr werdet beim Text auch merken, wir sind da, es hat auch viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Obwohl es um Jesus handelt, will ich jetzt da mit unserer Gemeinde, wir sind eine ganz bunt zusammengewürfelte Schar von Menschen aus allen möglichen Hintergründen und zum Teil null, also fast null Ahnung von der Bibel. Sie sind zum Glauben gekommen, irgendwann einmal, aber sie haben keine Ahnung. Eigentlich, wie der Glaube gegründet ist. Und darum habe ich angefangen, bei uns jetzt Markus-Evangelium zu predigen. Also vom Kapitel 1 durchgehend. Einfach zu schauen, was steht da in diesem Bibeltext und wie verstehen wir es. Und jetzt mit unserer Gemeinde sind wir jetzt bei Kapitel 10 angelangt vom Markus-Evangelium. Und da habe ich euch den Text mitgebracht, den ich aktuell bei unserer Gemeinde predigt habe. Und vom Titel her würde man sagen, er passt zur Goldküste, weil überschrieben ist die Gefahr des Reichtums. Aber das hat jetzt nicht nur mit euch zu tun, sondern mit uns Westeuropäern. Aber vielleicht auch nicht. Wir sehen es, was da im Text steht. Vielleicht ein Text, wo ihr denkt, ja, den kennen wir. Markus 10, Vers 17 und folgende. Ich lese euch den mal vor und dann steigen wir in den Bibeltext rein und fragen uns, was will da Jesus eigentlich den Jüngern und dann auch vielleicht uns sagen. Also Markus 10, Vers 17, ich habe dort die Luther-Übersetzung. Als er sich auf den Weg machte, also Jesus, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben, Ehre, Vater und Mutter. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in Gottes Reich komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, ja, wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Ja, das ist ja so eine Geschichte, wo Jesus erzählt, wo er unterwegs ist, hier im Kapitel 10, 2 Wochen bevor er gekreuzigt wird, etwa, auf einer Pilgerreise auf Jerusalem, auf der rechten Seite vom Jordan, weil die Jünger nicht durch Samaria laufen, ist er dort unterwegs mit einer ganzen Pilgerschar, wo auf Jerusalem pilgert zum Passafest. Er mittendrin und er lehrt da die Leute, die mit ihm laufen, ganz wichtige Details. Mit dem Wissen, er tut nachher auch im Kapitel 10 das ankündigen, das dritte Mal, ich werde sterben. Und alle tun das irgendwo verdrängen, vor allem seine Jünger. Und da lehrt er sie gewisse Sachen. Es ist eine Geschichte, wo wirklich eindrücklich ist. Also da kommt ein junger Mann zu ihm. Also er kommt zu ihm, das ist in der Parallelstelle, merken wir schon. Und auch da am Schluss, das ist ein reicher, angesehener, junger Mann, der zu Jesus stürmt, oder? Und ich würde diesen jungen Mann mal sagen, ein oberflächlich religiöser Suchender war das. Ja. Also die Menschen suchen ja immer nach irgendetwas. Wir suchen alle nach Annahme und Geborgenheit. Und heute suchen wir vor allem die Frage, wie können wir glücklich werden. Alle suchen heute nach Liebe, vielleicht am falschen Ort, aber man sucht etwas, oder? Und wir Christen denken, wir wollen schauen, dass wir irgendwie Gottesdienste machen oder Veranstaltungen, wo sucherfreundlich sind, versteht ihr? Wo Menschen, die ihnen mit angesprochen werden. Da kenne ich sicher die ganzen Bewegungen für sucherfreundliche Gottesdienste, wo man alles tut, damit irgendwo Menschen, die suchend sind, kommen. Und eigentlich wäre der Mann, der da kommt, für mich jetzt als Gemeindegründer oder als Pastor oder so, der Traum, den man haben kann. Also wisst ihr, das ist einer von denen, ich wünschte mir, es gäbe ganz viele von diesen jungen Männern und Frauen, wie der da. Also das erlebe ich kaum, oder? Dass solche Männer kommen, die so suchend sind. Ein Mann, wo eigentlich, wenn man Parallelstellen lesen, moralisch gut lebt. In einer Gemeinde, damals Synagoge, in einer höheren Position war, vielleicht in der Gemeindeleitung, sehr viel Geld hatte. Und ganz ein anständiger junger Mann war das. Und er kommt jetzt zu Jesus und sagt ihm, hey Jesus, wie komme ich in den Himmel? Wie komme ich das ewige Leben über? Also, wisst ihr, das erlebe ich sehr selten als Pastor. Dass mir einer anruft und sagt, lieber Harry, du bist doch der Pastor von der FWG Könitz. Ich möchte dich fragen, wie komme ich das ewige Leben über? Ich habe einen Fall in meinen 25 Jahren als Pastor, wo ich das erlebt habe, dass mir einen angerufen hat, und zwar ein Jurist von der Nestle. Und er hat gesagt, Sie sind doch der Pastor von der FWG Murten damals. Und er hat gesagt, Sie, meine Mutter ist jetzt gerade gestorben, meine Frau hat sich von mir scheiden lassen und ich frage mich, wie komme ich ewiges Leben über? Er hat gesagt, darf ich zu Ihnen kommen? Und dann habe ich gesagt, ja, selbstverständlich. Oder ich habe alle Zeit von der Welt. Und dann ist der Mann ist der wirklich zu mir ins Büro gekommen. Der Sebastian, der weiß ich noch gut, mit Schalle und Krawatte ist er gekommen, als Anwalt von der Nestle. Und dann habe ich ihm das erklärt, ein bisschen, warum Jesus gestorben ist. Und habe den Römerbrief mit ihm kurz ausgelegt. Und nachher habe ich gesagt, lass jetzt die 10 Gebote und so. Und sie wissen ja, wie die Gerechtigkeit geht und warum das Jesus gestorben ist. Und der ist am nächsten Mal beim Treffen wiedergekommen mit 10 Blättern, mit 10 Geboten. Und jedes Gebot hat er aufgeschrieben, wo er schuldig geworden ist. Und dann hat er sich bekehrt. Aber das ist für mich, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich der Höhepunkt von meinem Leben gewesen, oder? Dass so einen anruft. Wie der junge Mann, der da kommt. Jesus, wie komme ich ewiges Leben über? Und ich würde mir so wünschen in unserer Schweiz, dass es noch mehr Menschen gibt, die diese Frage haben. Nicht nur die Frage, wie habe ich am meisten Klicks auf Instagram? Oder? Und wie komme ich irgendwo in eine Talkshow? Sondern wie komme ich in den Himmel? Da kommt der daher und der meint es so ernst, der junge Mann, gell? Wenn man das so genau liest, der ist einmal gerannt. Durch die ganze Menge gerannt, wo da ein Pilger ist, mit all diesen frommen, hohen Tieren, ist er gerannt. Und in dieser Zeit rennt man nicht, das ist unanständig. Mit diesen Röcken, die sie da hatten, auch die Männer, so diesen Dinger, da rennt man nicht. Ja. Der rennt zu Jesus. Und das ist ihm egal, was alle anderen sagen. Was die Frommen sagen, die Pharisäer heissen und Schriftgelehrte, ist ihm völlig egal. Und er macht ja noch etwas, das ist ja noch irgendwo noch das Tüpfchen aufs I. Also das ist ja verrückt, was der da macht. Er rennt, oder? Und dann knüllt er von Jesus ab. Also besser kann man es nicht mehr machen. Also besser kann man das nicht mehr in jeder, wie soll ich sagen, Schulung für Evangelisation und Mission, ist das der Traumkandidat. Jemand anders würde ich mir nicht wünschen, genau so einer sagt, hey, ich habe alles auf dieser Welt, eins, was mir noch fehlt, ist, wie komme ich in den Himmel? Und ich glaube jetzt, wenn wir vom Heiligen Geist heute haben, dann wäre es ein ganz grosses Gebetsanliegen, dass Gott wieder in unserem Land so eine Phase gibt, wo Menschen das suchen, ja? Wo Veranstaltungen voll sind von Leuten, wo nicht eine Show wollen oder nicht unterhalten werden wollen und einen schönen Abend haben, sondern die Ewigkeitsfrage nicht einfach weggewischt wird, als ob das nichts wäre. Und nur das Leben von jetzt und heute zählt, sondern die Ewigkeit zählt. Ich habe mich gefragt, wenn jetzt so ein junger Mann zu mir kommt oder vielleicht zu dir, was würdest du ihm für eine Antwort geben? Ja, ich würde jetzt sagen, ja, was sage ich jetzt ihm, oder? Es gibt ja so ganz tolle Graben-Kreuz-Modelle, wie komme ich zu Jesus, was trennt mich, ich hätte alle möglichen Sachen in der Schublade. Dann das Vier-Punkte-Heftli, oder? Kennt ihr vielleicht auch, wie komme ich zu Jesus? Also ich, was würdest du ihm sagen, oder? Ja, komm, hock her, ich erzähle dir, wie du zum Glauben kommst, was Jesus für dich getan hat. Und das üben wir ja manchmal. Wie kann ich das Evangelium in 3 Minuten erzählen? Da gibt es ja so Kurse, das ist ja gut. Aber leider kommen wenig solche junge Männer, die dann fragen. Und umso erstaunlicher in diesem Text ist, dass Jesus das nicht macht. Dass Jesus jetzt nicht sagt, wie der Paulus am Kämmerer dort in Philippi, wo der die gleiche Frage hat. Der Kämmerer, wisst ihr, der da das Wunder erlebt hat, dann von der Befreiung, der hat die gleiche Frage zum Paulus. Er hat gesagt, wie werde ich gerettet? Wie komme ich ewiges Leben über? Was hat der Paulus gesagt? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst selig und dein ganzes Haus. Das hat der Paulus gesagt. Natürlich, Jesus ist jetzt noch nicht gestorben am Kreuz hier in dieser Situation, aber Jesus sagt das nicht. Jesus sagt das nicht. Er sagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott. Ich sage, nein, Jesus, der will doch etwas. Der hat doch eine ernsthafte Frage. Und jetzt blockst du ihn da so ab. Und jetzt fragen, was ist das Problem? Was ist bei diesem Mann das Problem? Und wenn man das Problem sucht, dann ist es manchmal so versteckt an einer kleinen Art wie hier in diesem Text. In dem Wörtchen gut. Gut. Was nennst du mich? Gut. Guter Meister, guter Lehrer. Ich glaube, dass der junge Mann nicht weiß, dass er schon vor Gott steht. Dass dem da nicht klar ist, dass Jesus, der vor ihm steht, ja eigentlich Gott ist, oder? Jesus drückt es auf den Punkt. Das heißt, deine Definition von was gut ist, ist nicht gut. Gell, wenn ich die Leute auf der Straße frage oder euch frage, bist du ein guter Mensch? Dann würden die meisten Leute sagen, ja, also, boah, ich gebe mir mal mindestens Mühe, ich bin ein guter Mensch. Und der Jüngling hat das im Kopf gehabt, von dem, was ist gut? guter Meister, was nennst du mich gut? Und ich merke, dass Jesus da zählt auf einen Punkt, wo in der Bibel so in einem roten Faden ist, wo heisst, es gibt keinen guten Mensch auf diesem Planet. Niemand ist gut. Mal nicht perfekt gut. Und Jesus sagt hier, niemand ist perfekt gut, außer Gott ist perfekt gut. Was nennst du mich gut? Ich meine, das geht wie ein roter Faden durch die Bibel, Psalm 14,3, Römerbrief, kennt ihr wahrscheinlich auch. 14,3 heisst es, im Psalm 14,3 heisst es, aber sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut. Es gibt nicht gut. Wir sagen vielleicht, ja, ich gebe mir Mühe, ich finde mich, ich bin nicht einmal so schlecht. Oder? Definition, was ist gut? Niemand ist gut außer Gott. Und ich weiß nicht, ob der Jüngling das schon geschnallt hat, was Jesus jetzt da will sagen. Aber der Jüngling, der Reiche, hat gefunden, ich bin gut. Und er fährt Jesus weiter und erzählt ihm einen Teil von der 10 Gebote. Er hat gesagt, du kennst ja die 10 Gebote. Und er sagt, der zweite Teil von der 10 Gebote, also es gibt ja zwei Teile, ein Teil im ersten Teil, das ist alle Gebote, die meine Beziehung zu Gott regelt. Zweiter Teil, die Beziehungen zwischen Menschen, aber du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stellen, du sollst nicht falsch über andere reden, du sollst niemandem ausrauben und Vater und Mutter ehren. Und wisst ihr, die 10 Gebote passen ja jetzt zu dem, wer ist gut außer Gott? Niemand ist gut. Ja, warum hat uns Gott die 10 Gebote gegeben? Erstens, dass wir mal zusammen leben können. Das ist eine gute Regel, jetzt da im Zusammensein, dass man da nicht, ja, all das, was steht, ist hilfreich. Aber dann auch eins, um uns aufzuzeigen, an uns Menschen, dass wir nicht perfekt gut sind. Ja, dem Sebastian, den ich euch erzählt habe, vom Anfang, der Anwalt von Nestle, dem habe ich die 10 Gebote gegeben und habe gesagt, jetzt gehst du mal heim und schaust mal, wo hast du das Gebot gebrochen. Und wenn wir jetzt mal nach Matthäus schauen, die Bergpredigt, dann hat Jesus gesagt, ja, nicht erst, wenn du jemanden umbringst, hast du das Gebot gebrochen, sondern wenn du nur schon denkst. Und das habe ich auch schon gedacht. Ich bringe dich um. Also nicht gerade so, vielleicht habe ich es abgeschwächt gedacht. Ja? Also es fährt in deinem Herz an, oder? Also die 10 Gebote, die uns gegeben sind, als Maßstab zum sagen, bin ich wirklich gut? Nein, nur Gott ist perfekt gut. Wir sind nicht perfekt gut. Und wer jetzt da drin ist und das Gefühl hat, er sei gut gegenüber Gott, dann ist er gleich wie der Mann da. Falsch. Es ist im Galater 3,24 sagt Paulus, und er hat es begriffen, das Gesetz, die 10 Gebote sind mir ein Lehrmeister geworden auf Jesus hin, damit ich weiss, dass ich nicht bestehen kann vor Gott, sondern dass Gott allein durch den Glauben mich gerecht macht und nicht durch meine Güte und alles einhalten und alles richtig machen. Es war der ganz grosse Test für diesen jungen Mann. Also das war die Prüfung, das war Matura oder weiss ich was, ja, für den. Und er fällt völlig durch, er rasselt durch mit einem Eis. Oder wenn es noch weniger gäbe, noch weniger. Ja. Weil, was sagt der Mann? Er sagt im 20. Vers, Meister, ich habe alles gehalten von Jugend auf. Ja, ich bin gut. Ich habe alle Gebote gehalten, die du jetzt aufzählst, von Jugend an. Das ist seine Meinung, ich bin gut. In welcher Selbsttäuschung und Verblendung lebt der Mensch? Ja, was er so von sich denkt, so anmaßend, ich habe alles gehalten. Er hat es ganz sicher nicht gehalten. Das war nur ein Teil von Gebot, den er nicht gehalten hat. Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und dann ist Jesus so, wie Jesus ist. Ja? Ich würde jetzt dem Mann sagen, hey, du bist so ein verblendeter Typ. Du hast so eine falsche Sicht von dir. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht so sagen, aber ich würde es denken. Und Jesus hat ihn angeschaut und hat ihn lieb gehabt. Das ist unser Jesus. Ja? Wie oft sind wir so neben den Schuhen wie der junge Mann? Ich mal. Ja? Und dann schaut Jesus an und gewann ihn lieb. Ja, so Tränen vergossen, wie Jesus Jerusalem angeschaut hat. Das sind wie Schafe ohne Hirte. Und hat gerannt und hat ihn angeschaut und hat ihn lieb gewonnen. Und sagt ihm, eins fehlt dir. Gang, verkauf alles, was du hast. Gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folg mir nach. Und ja, er folgt ihm nicht nach. Er ist unmutig, startet jetzt bei mir, vielleicht eingeschnappt, betrübt. Was hat Jesus jetzt ihm da gesagt? Ist das jetzt die Aufforderung an uns, Christen, alles zu verkaufen, was wir haben? Ich habe einen Kofferraum hier, einen kleinen im Auto, könnt jetzt alles dort reinlegen, was wir haben. Ist das die Herausforderung von Jesus an uns? Nein, das ist es nicht. Sondern das gehört zu dem Test von dem jungen Mann. Was sagt der Mann? Nein, ich gebe es nicht. Und Jesus zeigt ihm auf, dass er eigentlich, wo er sagt, ich habe alle Gebote gehalten von Jugend an, permanent die 10 Gebote bricht. Weil, was heisst es im zweiten Gebot? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und sein Gott ist was? Das Geld, der Besitz, der Reichtum. Wenn Jesus einmal sagt, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Ja, das ist der Punkt hier. Ja, nicht, dass du alles musst verkaufen, weil du Christ bist, sondern sagt ihm, hey, look, ich weiß nicht, ob es der Jüngling begriffen hat hier. Ob der das erst, als er nachher weggegangen ist und nachher gedacht hat, was hat Jesus mir gesagt? Kennen ist gut ausser Gott. Und hey, ich breche ja dauernd das zweite Gebot, weil mein Gott ist das Geld. Also das ist die Szene, die ich fantastisch finde. Also wie Jesus da mit dem umgeht, fantastisch. Ja. Eben, ich bin nicht Gott, darum würde ich nicht hineinsehen in das Herz. Jesus sieht dein Herz hinein. Also das sind alle Leute rundherum gestanden und haben das miterlebt, was Jesus da macht mit dem reichen Jüngling. Und sie waren verwirrt gewesen. Und dann geht der weg. Das wird etwas ausgelöst haben. Und dann heisst es im Vers 23, nachher hat sich Jesus umeinander geschaut und hat Augenkontakt gesucht mit den Leuten, die noch gestanden sind. Und jetzt kommt die Lektion von dieser Geschichte. Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Bezug auf den reichen Jüngling. Vers 24. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Jetzt müssen wir fragen, warum? Die Jünger sind ja nicht reich gewesen. Das sind arme Handwerker gewesen, nicht reich. Warum haben sie sich entsetzt? Die können dir denken, ja, die Reichen, die kommen nicht ins Reich Gottes. Und wir könnten uns jetzt, obwohl das nicht der Punkt ist in diesem Text, wir könnten uns fragen, ja, warum ist es psychologisch? Warum ist es echt schwieriger, dass reiche Leute in den Himmel kommen oder das annehmen, was Jesus gemacht hat? Warum könnte es schwieriger sein? Ich weiß nicht, machen dir das auch mal austauschen untereinander in der Predigt? Vielleicht könnt ihr mal die Köpfe zusammenstrecken, ganz kurz, wenn es möglich ist, und mal austauschen untereinander. Was wäre echt der Grund, psychologisch jetzt, ja, menschlich, warum es schwer ist, dass reiche Menschen das Kreuz annehmen und ins Reich Gottes kommen. Warum ist das schwer? Warum sagt das Jesus hier, dass es schwer ist für euch. Wenn ihr mal austauschen, kurz. Ja? Ich schaue weg. Tönt mal austauschen, warum ist es schwierig für euch? Warum kann es schwierig sein? Ja, es nimmt mich Wunder, was er da, warum ist menschlich gesehen jetzt nur menschlich? Ihr werdet nachher merken, mit dem Text hat es eigentlich nicht viel zu tun. Aber es gibt einen menschlichen Punkt. Warum haben es Reiche schwieriger? Was haben ihr da so an Hauptpunkten herausgefunden? Ja? Ja, wenn man mit Geld viel kann kaufen, ja. Genau, also auch Glück vielleicht, ja, zum Teil. Ja? Ja? Ja, aber was hat das mit dem Reich Gottes zu tun? Ja, es ist schon so, aber... Ah, dass man keine Zeit hat, meinst du jetzt vielleicht? Ja, genau, man bindet sich an das und ist völlig absorbiert von dem, was man alles hat, ja. Genau, man kann sich vieles kaufen an Sicherheit, ja. Man ist nicht angewiesen, dass man braucht Gott nicht mehr. Wir können ja Versicherungen und... Ja, genau. Man kann sich Gesundheit kaufen, oder? Was mal mindestens teilweise, oder? Ja. Genau, man kann alles kontrollieren. Man müsste die Kontrollen abgeben, wenn man jetzt im Himmel mit Gott in Verbindung. Irgendwo müsste es so gehen, genau. Genau. Man ist stolz. Ja. Mensch, das habe ich alles selber gemacht, ja. Ich bin gut gewesen, aber ich bin gut. Darum habe ich so einen Erfolg. Ja, ja, und man kann sich vieles kaufen. Oder? Also eben, meine Frau war jetzt Papua Neuguinea mit meinen Töchtern. 6 Wochen so in einem Einsatz in einem Drittweltland. Ich meine, dort sind sie eigentlich dauernd im Bett. Weil die Straßen so schlecht sind, weil die Autos so kaputt sind, dann sind sie eigentlich immer im Bett. Wie? Medizin? Ja, einfach. Wir können als Reiche, jetzt sage jetzt schon wir, weil wir sind ja eigentlich reich, oder? Auch wenn du jetzt findest, du bist jetzt nicht reich gegenüber irgendwie jemandem, der da an der Küste unten wohnt, oder? Aber trotzdem sind wir reich als Schweizer, oder? Wir haben Spitäler, wir haben ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem, obwohl wir immer sagen, wie schlecht es ist, aber es ist eines der besten von dieser Welt. Wenn du in Papua Neuguinea würdest, in ein Spital gehen, dann kämpfst du in eine Gebetshaltung rein. Wenn sonst nie bettest, aber dann würdest du ganz sicher anfangen beten. Also der Reichtum, psychologisch gesehen, können wir nachvollziehen, sie sind gebunden als Irdische, sie beschäftigt sich nur noch mit dem. Aber ihr Schatz ist dort beim, ich weiß doch nicht, was es alles für Kerne gibt, wo ich niemals kaufen könnte. Und, oder? Wo die Felge von einem Auto so teuer ist wie mein Velo vielleicht, oder? Mein E-Bike. Also das können wir nachvollziehen, aber das ist da nicht der Punkt. Jesus sagt nachher nochmal zu seinen Jüngern, die sich entsetzt haben, wo sie selber nicht reich sind, hat er nochmal gesagt, liebe Kinder, herzig, dass ihr ihnen Kind seid, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Jetzt tut man da über das Nadelöhr-Ding, hat es schon viel gegeben, wo man das wird irgendwo abschwächen. Es hat mal eine Theorie gegeben, das ist Fake News. Ist das eigentlich ein Fake News, das 200 Jahre alt ist, dass es neben dem Jerusalemer Haupttor irgendwo ein kleines Türli gegeben wo dann die Leute rein können gehen, aber Kamel nicht. Aber das Türli hat man nie gefunden. Und obwohl die Juden dann immer alles dokumentiert haben, aber da gibt es nie ein Nadelohrtor. Und das ist heute total revidiert, aber es geistert immer noch umeinander als Fake News. Ja. Bei den Rabbinern hat es einen Ausspruch gegeben, der die Unmöglichkeit zeigen von etwas, wo gesagt hat, es ist eher, kommt ein Elefant durch ein Nadelöhr. Das hat man gefunden in den Schriften der Rabbiner. Und Jesus wendet das hier an für ein Zeichen, es ist unmöglich. Also wir können nachher mal einen Test machen, vielleicht noch auf Rapperswil ein Kamel holen. Da haben sie noch Kamel, das Rapperswil im Kinderzoo. Und irgendjemand hat sicher ein Nadelöhr und dann wollen wir das Kamel mal dort durchpressen. Ja, das wäre doch jetzt ein Action-Step für heute Nachmittag. Das ist unmöglich. Jesus will hier sagen, es ist unmöglich, dass ein Reicher ins Gottesreich kommt. Aber er sagt ja nicht nur ein Reicher, er sagt ja auch, Kinder, es ist unmöglich, ins Reich Gottes zu kommen. Alle. Und wisst ihr, was der Punkt da ist? Vom Hintergrund, warum die Jünger sich nachher, nachdem sie wegen dem Kamel und Nadelöhr das gesagt haben, hat es geheißen, sie entsetzten sich aber noch viel mehr, obwohl sie ja nicht reich sind. Und sprachen, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Jetzt müssen wir einfach sehen, der Hintergrund hier ist, ja, ist eine wirklich eine komische Sache, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten und in all diesen Schriften, auch zum Beispiel in den apokryphen Schriften kommt das vor, gelehrt haben, wenn du Almosen gibst, dann kommst du in den Himmel. Dann bist du gerettet. Je mehr Almosen, dass du kannst geben, umso mehr bist du bei Gott angenommen. Das war die Lehre von dieser falschen jüdischen Lehre. Total falsch. Bebrieft überall. Und darum sind die Jünger so entsetzt. Sie haben gesagt, ja, wenn die Reichen, die ja immer Almosen geben können, nicht ins Reich Gottes kommen, wie denn wir, die arm sind, die nie etwas geben können. Versteht ihr? Darum sind die Jünger zweifach entsetzt gewesen. Also in diesen Büchern Tobit und Sirach und in all diesen gewissen Schriften von diesen Rabbinerbewegungen ist das ein Mittel gewesen. Und das hat wieder mit dem Wort gut zu tun. Sie haben sich ein System aufgebaut, das sagt, ich bin gut. Ich gebe ja viel Almosen. Ich bin gut. Ich gehe ja jeden Sonntag in Gottesdienst. Ich bin gut. Ich gebe meinen Zehnten ins Reich Gottes. Ich bin gut. Das war ihr System. Und sie haben sich entsetzt, wer kann denn selig werden? Und jetzt sagt Jesus eigentlich, definitiv die Aussage ist, es ist nicht nur bei den Reichen schwierig, sondern liebe Kinder, wie schwer ist es überhaupt ins Reich Gottes zu kommen? Und dann kommt zum Glück der letzte Satz. Wisst ihr, apropos Heiliger Geist, es gibt eine Bibelstelle, Lukas 1, 37, wo zu Maria gesagt ist, du wirst schwanger werden. Und dann sagt Maria, ja, wie geht das? Ich habe ja mit keinem Mann geschlafen. Und dann sagt es der Engel. Er sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der Heilige Geist hat Maria als Kind gezeugt. Und es gibt keine Unmöglichkeiten bei Gott, oder? Und zum Glück sagt Jesus hier auch am Schluss, sie entsetzten sich, oder wer kann denn noch überhaupt, wenn überhaupt, dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind bei Gott möglich. Und das ist, kommt auch vielleicht Johannes 1,12 auch in Sinn, wo es heißt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen glauben, nicht aus menschlichem Geblüt, also nicht aus eigener Kraft, ja, nicht aus dem Willen vom Fleisch, also nicht aus, nein, nicht aus eigener Kraft, nicht aus Vererbung, nicht aus dem Willen vom Fleisch, also nicht und vom Willen von einem Mann, dass ich jetzt das will, weil ich so gut bin, sondern weil Gott dich geboren hat. Und nicht, weil du so gut bist. Und wisst ihr, das ist für mich vielleicht die Stelle, wo auch so ist, wo ein Zöllner reinkommt, und ein Arme, und der Zöllner war der Reich, und der Arme, ist eben arm gsi. Und der Zöllner zeigt auf, was er alles ist, wie gut das er ist. Und das macht der, was ist es gsi, der Arme, glaub? Was hat der gesagt? Gott, genau, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist der einzige Weg in den Himmel. Und wisst ihr, Gott sei mir Sünder gnädig. Und wer nicht von Gott geboren ist, und das hat mit Heiliger Geist sehr viel zu tun, der wird nicht ins Reich Gottes kommen. Und dass du oder ich heute da bin und wir sind gerettet, ist nicht, weil ich so gut bin. Weil irgendwie hat Gott, der Heilige Geist, eingegriffen, hat mir gesagt, hey, du, dich will ich in meinem Reich haben. Nicht, weil du so gut bist, weil ich es will. Das ist das Geheimnis vom Heiligen Geist. Da freuen wir uns am heutigen Tag. Ja? Nicht du bist gut, nur Gott ist gut. Und wisst ihr, was mich jetzt, und ich schließe damit ab, mit dem Gedanken, was mir da mega aufstellt, ist, wir, die in dieser reichen Schweiz leben, wir merken, in allen Ländern, wo Armut herrscht, in der südlichen Hemisphäre, wo das Christentum explodiert, wo Menschen zum Glauben kommen, mit Kirchen übervoll sind. Und wir in Westeuropa schauen als Reiche. Und wir Schweizer sind die Reichsten der Reichen. Weil sie Kirchen leer sind. Weil die Menschen nicht suchen. Es gibt immer Einzelne. Ja? Aber man merkt es, wie der Reichtum den Geist Gottes trübt. Und wie froh bin ich, sagt er, hey, wenn du in die Schweiz schaust, musst du sagen, unmöglich, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Nein, ist nicht unmöglich. Wenn Gott will, wird die ganze, der Grund um den Zürichsee alles zum Glauben kommen. Ich weiss, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist so stark. Ja. Und darum lasst uns weiter beten für das. Und Gott zutrauen, dass er immer noch Unmögliches möglich macht. Vielleicht auch die Leute um dich herum, wo du sagst, es ist unmöglich, dass die zum Glauben gehen. Ich kenne das. Ich habe Verwandte, wo ich sage, unmöglich. Unmöglich. Du kennst ja meine Verwandten immer besser als dich selber, aber unmöglich. Nein, ist nicht unmöglich. Ein Kamel geht nicht durch ein Nadelöhr. Ein Reicher findet niemals menschlich zu Gott. Aber wenn Gott mit seinem Heiligen Geist eingreift, dann macht es Klick. Und ich kenne einige reiche Leute, die zum Glauben gekommen sind. Nicht bei mir leider, haben sie nicht bei mir angerufen. Aber vielleicht kommt es noch. He? Ich bete noch. Danke dir. Wow, Jesus, für dich. Wir beten dich an, für deine Weisheit, für deine Liebe, die du hast zu den Verlorenen, zu den Reichen da auch. Danke dir für deine Befreiung, dass wir nicht gerettet werden durch Almosen gehen oder durch gut sein und noch güter sein, sondern einfach durch deine Liebe und Gnade. Und Herr, ich möchte dir immer, aber auch jetzt, heute, mein Herz einfach für dich auftun. Mich nicht festheben an dem, was ich bin und mache und kann, sondern fröhlich sein durch das, dass ich gerettet bin aus Gnade, durch das Eingreifen von deinem Heiligen Geist. Und Jesus, wir bitten dich für unser Land. Wir bitten dich für das Reiche, die reiche Schweiz. Herr, erbarm dich du. Herr, du siehst, wie viel vielleicht wir selber uns, unser Schatz ist vielleicht unser Besitz. Bei vielen Menschen ist der Schatz ihr Besitz, ihre Karriere. Oh, erbarm dich du, Herr, über unsere Gesellschaft, über den Westeuropa, wo im Reichtum versucht und dich vorne draussen lässt. Herr, und wir nehmen dich beim Wort. Du hast gesagt, es ist dir nicht unmöglich. Und darum bitten wir dich einfach ganz fest, dass du gerade hier im Männedorf Uetikon, auf dieser Goldküste und rund um den See einen neuen Aufbruch schenkst, wo Menschen dich suchen. Wo sie kommen und fragen, wie komme ich ewiges Leben über. Wir bitten dich inständig darum. Amen.